Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Ja, das ist der Einstieg in eins meiner liebsten Kinderlieder. Und es passt thematisch super, denn wenn ich gerade aus meinem Fenster schaue, sehe ich schon, wie sich die ersten Blätter langsam ins Gelbe verfärben. Ja, wir haben Mitte September zur Zeit dieser Aufnahme und möchten heute uns mal der Jahreszeit Herbst ein bisschen zuwenden vor allem. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinen beiden Lieblings-Co-Hosts hier, Christopher und Kai. Guten Tag, meine Lieben.
Hallo zusammen. Hallo.
Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei Lichtspielhaus, dem Filmpodcast, unserem heutigen Special zur Jahreszeit Herbst. Meine liebste Jahreszeit übrigens.
Ich wollte dasselbe fragen, wie ihr die ranken würdet. Für mich ist Herbst auch das Beste. Ich bin ja Pollenallergiker, deswegen ist für mich der Frühling sehr unschön. Und Schnee mag ich auch nicht so. Deswegen würde ich sagen, Herbst, Sommer, Frühling, Winter ist so meine Reihenfolge.
Also ich hatte als Kind immer die Meinung, dass nur Sommer und Winter so die absoluten Jahreszeiten richtig besonders sind und alles andere ist nur so eine komische Übergangszeit, so eine komische Zwischenlösung. Hab aber dann als Erwachsener doch auch den Frühling und den Herbst besonders kennengelernt und schätze eigentlich alle Jahreszeiten für ihre spezifischen Eigenschaften und mag aber auch den Herbst sehr gerne und bin jetzt auch hyped auf den Herbst.
Ja, ist schon spannend, ne? Ich finde beim Herbst, für mich ist das eigentlich Negative so ein bisschen, dass es halt schnell, früher dunkel wird, aber ansonsten ist das so die Zeit, finde ich, wo man so die schönsten Klamotten tragen kann, wo immer das, ja, ich sag mal, angenehmste Klima ist, so wenn man sich gut kleidet, dann draußen, man friert nicht, aber man schwitzt auch nicht. Das ist eigentlich perfekt, finde ich. Also eine ganz, ganz tolle Jahreszeit.
Das stimmt.
Ja, Welt sieht herrlich aus.
Die Welt sieht herrlich und herbstlich aus, genau. Und deswegen, haben wir uns alle heute zur Aufgabe gemacht, jeder für sich mal deine zwei liebsten Herbstfilme, die wir euch ans Herz legen möchten, rauszusuchen. Ja, und berichten uns jetzt gegenseitig davon. Wir wissen auch die Auswahl des jeweils anderen noch nicht. Und deswegen bin ich schon gespannt, was für tolle Herbstfilme ihr euch ausgesucht habt, Jungs.
Ja, ich auch. Ich bin vor allem gespannt darauf, welche Kriterien ihr denn da gewählt habt. Weil das ist natürlich ganz interessant. Für mich ist der Herbst auch so eine gemütliche, cozy Jahreszeit, wo man sich auch gerne mal ein Heißgetränk schnappen kann und so einen Sonntag eben unter der Decke vor der Glotze verbringen kann und da ganz gut auch so gemütliche Filme sehen kann. Ich bin aber trotzdem gespannt, was ihr genommen habt, weil natürlich auch Halloween im Herbst ist und einige Gruselfilme sicherlich auch da thematisch reinpassen würden.
Ja, auf jeden Fall. Ich hab versucht, so Gruselsachen ein bisschen rauszunehmen, um nicht diese große Horrorfilm-Überschneidung zu haben. Aber ja, im Grunde hast du recht. Es gibt quasi die Möglichkeit, dass man eben, so wie du sagtest, so Feel-Good-Filme nimmt, die man sich cozy an einem Abend angucken kann. Oder halt natürlich Filme, die so ein bisschen visuell an den Herbst nutzen oder mit einbeziehen. Und daran habe ich mich eher gehalten.
Okay. Ich habe tatsächlich probiert, einen Mix zu finden, aus sowohl ein bisschen Comfort Zone, ein bisschen cozy, aber auch zumindest bildlich noch ein bisschen was herbstlich Unheimliches reinzubringen, ohne dass es jetzt Horrorfilme sind. Wir haben ja schon zwei Horrorfilm-Folgen gemacht in den letzten beiden Jahren. Hört da auch gern rein.
Ich habe das.
Die haben sich auch großer Beliebtheit erfreut, ne?
Das stimmt, ja. Ich habe das ganz ähnlich gemacht wie Chris, war für meinen einen Film eher so das Kriterium auf Coziness, aber so ein bisschen auch Grusel für so behagliche Herbstabende gelegt. Und für den anderen Film, den ich mir ausgesucht habe, ist es aber ganz abstrakt. Da ist es nämlich tatsächlich ein Film, der das Wort Herbst im englischen Original im Titel hat.
Oh.
Richtig.
Dann bin ich mal gespannt. Wer will denn starten? Mauritz, du hattest ja die Idee zu dieser Folge. Möchtest du einfach mal loslegen?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Meine erste Auswahl passt visuell super in den Herbst, denn die Handlung des Films spielt in den US-Bundesstaat Vermont. Jungs, wie heißt es richtig? Helft mir bitte. Vermont, oder?
Ich glaube, kann man so sagen, ja.
Ja.
Ohne Gewehr jetzt, aber kann man so sagen.
Ja. Ist ja fast schon ein bisschen, ne, in der nördlichen Ecke da. Wenn man Vermont googelt, dann sieht man direkt Bilder von herbstlich gefärbten Wäldern. Es ist für mich so ein bisschen der Bundesstaat oder ja, also der Ort der Welt sozusagen, wo man, den man mit dem Herbst am ehesten verbindet. Und ja, bei mir geht es um den Club, den Film Der Club der Toten Dichter, der genau an einem Internat in Vermont spielt. Und er behandelt quasi ja, die Geschichte des Lehrers John Keating, gespielt von Robin Williams. Robin Williams ist ja auch so ein Schauspieler, wo sich, oder Comedian, wo sich ein bisschen die Geister scheiden, ob man das jetzt lustig findet oder nicht. Das ist einfach für ihn eine etwas ernstere Rolle, in der ich ihn ja, sehr beeindruckend fand. Es geht um diesen Lehrer, der an einem sehr traditionsbewussten Internat unterrichtet, wo ja, wenig Platz für die persönliche Entfaltung der Schüler ist. Es sind, glaube ich, ausschließlich Jungs, wenn ich mich recht erinnere, also ein Jungsinternat, glaube ich. Genau, wo die persönliche Entwicklung nicht so richtig wichtig, sondern eher so die Gehorsamkeit und eben ja alles Traditionsbewusste da im Vordergrund steht. Eben nur John Keating ist der einzige Lehrer, der sich da ein bisschen entgegenstemmt und den Schülern von Stunde 1 an ja eine eigene Entwicklung ans Herz legt, was nicht bei allen gut ankommt, aber eine Gruppe junger ja, Schüler findet das gar nicht schlecht und die entdecken dann durch einen Zufall, dass John Keating auch früher selber an der Schule war und den Club der Toten Dichter gründete. Also, ja, und als sie darauf ansprechen, lässt er quasi diesen Club neu aufleben und beschäftigt sich mit den Jungs viel mit Poesie und bekannten Dichtern und es werden auch selber Gedichte erarbeitet und so, ja, fangen die Jungs an, immer mehr aus sich herauszukommen und sich ja ihrer Kunst sozusagen freien Lauf zu lassen. Und ja, das ist aber für manche schwierig, denn einer der Schüler, und zwar Nils, von seinem Vater ein bisschen in eine andere Richtung gedrängt. Der hat nämlich schon sein Leben fest vorgezeichnet und das birgt auf jeden Fall Konfliktpotenzial. Genau. Habt ihr den gesehen?
Ja. Schon einige Jahre her und auch nur einmal, aber den habe ich noch gut genug in Erinnerung. Nee, ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Stimmt gar nicht.
Ach ja.
Ja.
Ja, ich habe ihn auch vor einigen Jahren gesehen, war auf jeden Fall noch in der Schulzeit und ich war sehr, sehr beeindruckt von dem Film. Tatsächlich, aber ich habe ihn auch seitdem nicht mehr gesehen, aber ich finde, es ist eine sehr gute Wahl für einen Herbstfilm und habe auch direkt jetzt nach deiner Beschreibung schon wieder Lust bekommen, den Film mir auch diesen Herbst vielleicht anzusehen. Es ist ja auch ein sehr inspirierender Film in gewisser Weise, ne? Coming-of-Age-Geschichte, aber auch sehr inspirierend.
Auf jeden Fall, vor allem, stimmt, der wird oft in der Schule auch gezeigt, da war auch mein erster Watch quasi. Und es wäre wirklich vielleicht mal ganz spannend, den jetzt mal wieder zu gucken, mit so ein bisschen Jahren Abstand zur Schule, um zu gucken, inwiefern ist es denn an unseren deutschen normalen Schulen, sage ich jetzt mal so, dass die, inwiefern da die Entwicklung der Kinder gefördert wurde. Ich meine, Kai, wir beide waren ja Teil des Literaturkurses in unserer Oberstufe, wo wir uns schon ziemlich austoben konnten. Und ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber dieser Kurs, den wir da in der 11. Klasse hatten, bei auch einem wirklich tollen Lehrer, ist für mich eine der schönsten Erinnerungen an die Schulzeit auf jeden Fall.
Ja, absolut. Dem kann ich mich nur anschließen. Ja. Da hatten wir wirklich ja große künstlerische, in Anführungszeichen, Freiheiten oder zumindest große kreative Freiheiten, was wir da machen durften. Das war wirklich toll. Und nicht zuletzt auch eben, wie du gesagt hast, durch einen tollen Lehrer, der das auch ermöglicht hat.
Ja.
Ja, ich finde auch, der Club der Toten Dichter ist eine total schöne Auswahl für einen Herbstfilm. Ich finde, es ist auch wirklich so ein richtiger Comfort-Movie einfach, der so sehr sowas ja, Behagliches hat irgendwie beim Gucken, wie du sagst, da die herbstliche Landschaft wird ja da sehr schön in Szene gesetzt, ne, vor diesen ehrwürdigen Gebäuden da und so. Und ich meine, es gibt dann auch später noch so, ja, im tiefen Schnee auch wirklich Szenen, wo man sich dann schön irgendwie auf der Couch es gemütlich machen kann und froh ist, dass man da nicht sein muss. Und ja, ich finde es richtig gut. Ich habe den auch das erste Mal in der Schule geschaut, tatsächlich, ja. Aber finde ich tolle Auswahl.
Ja, also ob man den jetzt als Comfort-Film bezeichnen würde, ich glaube, das würde man vielleicht anders sehen. Ja. Aber auf jeden Fall muss man da sagen, das ist für mich auf jeden Fall die Paraderolle von Robin Williams, war, der sich ja leider vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht wann, doch auch schon wieder ewig her.
Ich glaube vor 10 Jahren.
14.
Ja, oder?
Und, 2014, krank, ja. Krank. Der sich da leider das Leben nahm, was für viele ein besonderer Schock war, weil er eben einer der, ich sag mal, Comedians oder Schauspieler war, der immer irgendwie gute Laune verbreitet hat. Und das ist ja wohl oft so, ne, sagt man ja, dass die oft albernsten Menschen sind, oft die, die eigentlich innen drin ne, am traurigsten sind. Das ist ja auch so ein bisschen bei, ne, ja, kennt man ja. Sehr traurig auf jeden Fall. Aber die Rolle finde ich von ihm richtig schön, weil er eben, jetzt komme ich selber ja auch mittlerweile laufbahnmäßig aus dem Schulkontext und will ja selber Lehrer werden und bin auf dem Weg dahin. Und ja, da sind eben ganz spannende Fragen. Also inwiefern muss man in der Schule halt von Konformitäten wahren? Und inwiefern steht natürlich die Entwicklung der Schüler irgendwie an erster Stelle, ne? Ganz spannende Themen.
Ja.
Und was auch spannend ist natürlich, es geht natürlich in dem Film hauptsächlich um englische und amerikanische Dichter und Klassiker. Und dann eben immer so diese Frage sich anzugucken, okay, inwieweit haben diese alten Sachen heute noch Relevanz? Und es ist ja so auch, die Jungs im Film finden das erstmal jetzt nicht so cool, aber ja, sobald sie da richtig eintauchen, gehen sie schon darin auf. Und das ist einfach, finde ich, wirklich, das ist auf jeden Fall ein Comfort-Part, den man auf jeden Fall damit reinnehmen kann. Aber ja, natürlich werden eben auch andere schwere Themen auch ein bisschen angeschnitten, aber ja, wie du schon sagtest, Kai, jetzt nicht wirklich in einer drückenden Weise, aber auf jeden Fall gibt es auch Szenen natürlich im Film, die jetzt nicht wirklich komfortmäßig
sind. Ja, du hast recht,
sind,
ja.
Ne? Aber,
nein, ich muss das ein bisschen relativieren, ja. Aber so diese genau, Coming-of-Age-Story ist so, es ist irgendwie auch nostalgisch, so finde ich.
Auf jeden Fall. Ist jetzt auch kein Film, der jetzt das Rad komplett neu erfindet, aber auf jeden Fall ein total schöner Film. Hast du diesen späten 80er, ne, Vibe, irgendwie ganz schön, schöne Bilder. Und auf jeden Fall eine Sichtung wert, würde ich sagen. Ist natürlich auch ein Film, der wie nicht viele andere popkulturellen Einfluss hat. Also wenn jemand auf dem Tisch steht oder jeder hat bestimmt auch schon mal Oh Captain, mein Captain gehört. Das sind schon Szenen, die auf jeden Fall sehr ikonisch sind, würde ich sagen. Und das ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn ein Film sich so unvergesslich gemacht hat, ne?
Mhm. Ja. Und Carpe Diem, der Ausspruch, ist ja auch sehr prominent im Film, ne?
Genau, ich weiß nicht, das ist ja auch heute eins der bekanntesten Mottos, ich weiß nicht, ob der auch durch den Film noch populärer wurde, aber gerade dieses Bild von den Tag nutzen, und da sagt er seinen Schülern ja auch, ihr müsst einfach gucken, was in euch drinsteckt und möglichst viel rausholen irgendwie, das ist wirklich schon eine ganz schöne Message auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ein Film, der Spaß macht und auch ja, zum Nachdenken anregt und einfach super zum Herbst passt für mich.
Ja, finde ich, ist eine sehr gute Wahl. Ist ja von Robin Williams ernsteren Rollen so eine der beiden großen, sage ich mal. Es gibt ja auch noch Good Will Hunting, wo er eine ähnliche Rolle hat. Ich meine, da ist ein Psychologe und jetzt kein Lehrer direkt, aber er ist auch so eine Mentorfigur eben für Matt Damon in dem Film. Aber von den beiden Filmen, muss ich sagen, fand ich der Club der Toten Dichter auch eigentlich immer stärker.
Ja, wobei Good Will Hunting ja auch sehr gut, ein sehr gutes Rating hat und auch herbstlich auf jeden Fall auch vielleicht gepasst hätte an einigen Szenen, ne?
Ja, das ist richtig.
Streitbar, ja, das stimmt. Ja, interessant. Chris, möchtest du weitermachen oder soll ich?
Ich bin ja sehr gespannt, welcher Film Herbst im Namen trägt, aber wenn du möchtest, kannst du es auch als letztes nennen.
Ja, komm, dann mach du jetzt auch weiter.
Okay, dann mach ich weiter auch mit einem Film, der eine Coming-of-Age-Geschichte erzählt. Es ist ein sehr populärer Film, aber für mich ein perfekter Herbst-Comfort-Film. Und zwar ist es
50
ein Film,
Shades of Grey.
Ich dachte, du sagst, es ist ein sehr populistischer Film.
Nein, das okay. Würde man ihm, glaube ich, nicht attestieren.
Ja,
Es ist nicht,
vielleicht unser geschätzter Kollege Wolfgang M. Schmidt, ne? Man weiß es vielleicht
das,
nicht.
Das könnte gut sein.
Okay,
ja, das dann könnte tatsächlich gut sein.
Schieß mal los.
Ich glaube zumindest, dass Wolfgang M. Schmidt, falls er die Reihe gesehen hat, jetzt nicht der allergrößte Freund davon wäre und er sicherlich was zu kritisieren hätte. Und es ist nicht 50 Shades of Grey, der hat es leider knapp verpasst hier mein Herbst-Ranking, wo das auch ein herbstlicher Film ist. Aber es ist tatsächlich ein Harry Potter-Film. Und zwar der dritte Teil.
Ah, Mist.
Ja.
Ja, ich musste jetzt im Kopf einmal abwägen, welchen ich jetzt genommen hätte. Ich hätte gedacht, der zweite vielleicht.
Nee, tatsächlich ist es der dritte Teil. Der Gefangene von Azkaban. Wolltest du auch einen Harry Potter Film nehmen?
Nee, ich habe nur gerade gedacht, ich muss, als du gesagt hast, Harry Potter, ich muss antizipieren, welchen du vielleicht nimmst. So, und okay. Meine Wahl wäre jetzt eher die Kammer des Schreckens gewesen.
Okay, das ist aber tatsächlich der Gefangene von Azkaban. Mal kurz die Handlung zusammengeklappt für alle, die jetzt nicht firm sind. Harry Potter ist ein Zauberschüler in Hogwarts. Und im dritten Jahr, wo er zur Schule gehen soll, ist er 13 Jahre alt. Hat langsam mit den Irrungen und Wirrungen der Pubertät zu kämpfen und ist auch zu Hause ein kleiner Rebell geworden, besonders weil ja auch seine Stieffamilie nicht so nett zu ihm ist, beziehungsweise seine Tante und ihr Mann, die Dursleys, mit dem unhöflichen, dicken Kind Dudley auch noch dabei. Und es gibt in diesem Film auch eine Tante, die dazukommt, die Harry eben überhaupt nicht leiden kann, weil sie ihn, ja, ziemlich beleidigt. Daraufhin bläst er sie auf mit Hilfe von Magie und muss danach eben von zu Hause abhauen. Kommt dann kurze Zeit noch wo unter und reist danach wieder nach Hogwarts. Und da erfährt er aber, während er noch untergebracht ist, dass ein Mörder unterwegs ist. Und zwar der berüchtigte Sirius Black, der auch eine Connection hat zu Harrys düsterer Vergangenheit. Genau, und das ist so der Aufbau des Films. Hogwarts ist dementsprechend etwas besser geschützt als sonst. Im Umkreis gibt es nämlich die Wächter von Azkaban, die nach Sirius Black suchen, die Dementoren, die dem ganzen Film auch eine unheimliche Atmosphäre geben. Genau, das ist mein Pick.
Ja, da musst du gerade schon schmunzeln, als du meintest, die Hogwarts ist ja ein bisschen besser geschützt, ne, weil so die Sicherheit der Schüler und Schülerinnen wird ja jetzt von der Schule nicht ganz so groß geschrieben, ne?
Das stimmt, nee, ja. Da gibt es ja jedes Jahr eigentlich einen handfesten Skandal, wo Leute irgendwie in Lebensgefahr geraten, das stimmt.
Ja, und da werden auch immer schön die Kinder erstmal vorgeschickt, ne? Aber naja.
Nein, ja, aber so ist es eben in der magischen Welt.
Ich frage mich gerade auch, ob wir schon mal Harry Potter auf den thematisiert haben, weil es ja auch so ein riesen Franchise, wo ich irgendwie nie so richtig die Connections zugefunden habe, aber ja, schöne Antwort auf jeden Fall. Hätte ich jetzt, auf Harry Potter wäre ich jetzt bei Herbstfilmen gar nicht gekommen, aber es stimmt schon, die Filme haben alle wirklich so einen gewissen herbstlichen Touch. Also da hätte man mehrere nehmen können, das stimmt schon.
Ja, ja, ich glaube, da vor allem wird, der dritte. Ja, ich glaube, da wird auch oft in, also in mehreren Teilen wird auch die Weihnachtszeit da gezeigt, ne, und so.
Ja, also ja. Auf jeden Fall gibt es keine Reporter, wo man sagt, okay, das ist ein richtiger Sommerfilm, so.
Nee. Ja.
Nicht wirklich. Ja, das ist wahr, aber Weihnachten natürlich, da würde ich dann eher tatsächlich den ersten, glaube ich, zuzählen, der so ein klassischer Weihnachtsfilm ist. Der läuft ja auch zu Weihnachten regelmäßig im Free-TV in Deutschland. Und da ist auch dieses Weihnachtsfest so in meiner Erinnerung sehr cozy gestaltet. Aber hier, der Film ist inszeniert erstmal von Alfonso Cuarón, einem, ich glaube, mexikanischen Regisseur, wenn ich jetzt nicht falsch liege, der ja, ziemlich renommiert ist tatsächlich, ja, zum Beispiel den Film.
Ich glaube, er ist Chilene.
Nee, er ist Mexikaner. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut.
Alles klar.
Aber gut.
Aber fast.
Er hat beispielsweise den Film Children of Man gemacht. Er hat Gravity gemacht mit Sandra Bullock und George Clooney. Und Roma, der vor ein paar Jahren für einen Oscar nominiert war.
Stimmt,
genau. Oder sogar auch einen gewonnen hat. Also ein renommierter Regisseur, den sie sich da geholt haben. Und ich finde, der schafft das sehr gut, hier eine extrem düstere Atmosphäre zu schaffen in diesem Film. Es geht ja eben auch mit den Dementoren, die diese dunklen Gestalten haben, gibt's halt eben schon mal so ein Horrorelement fast da drin. Es gibt ja direkt im Hogwarts Express eine gruselige Szene mit denen, wo so alles gefriert, sehr, sehr toll dargestellt auch. Und es kommen ja auch tatsächlich noch andere ja, Figuren hier hinzu, die man mit Horror oder mit Halloween assoziiert. Zum Beispiel ein Werwolf taucht auch noch auf. Und ich meine, Hexen, Zauberer und so, das ist ja auch so eine Halloween-Sache irgendwie. Und von daher finde ich, und Kürbisse kommen auch vor hier im Film rund um Hagrids Hütte. Von daher finde ich, dass der sehr herbstlich ist und eine sehr schöne herbstliche Atmosphäre hat. Auch wenn er so der erste Film in der Reihe war, der tatsächlich dann wirklich schon ziemlich erwachsen geworden ist.
Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, das ist ja der erste Teil, wo also erstmal die DarstellerInnen sehr sichtlich gealtert sind schon. Also schon, ja, nicht mehr diese kleinen Kinder der ersten beiden Teile sind und ja dann auch so diese düstere Stimmung da irgendwie Einzug in das Franchise hält erstmals, ne?
Ja.
Ja, da ist
Ja,
es mir
der
auch so
zweite
aufgefallen.
ist auch schon deutlich düsterer, aber der hat dann noch so ein paar eher lustigere, albernere Momente. Das ist
Ja, ja,
hier
ja.
echt deutlich weniger geworden.
Ja, schön, spannend. Ist ja, ja, finde ich interessant, dass wir jetzt auch mal so einen großen Franchise-Film hier haben in einer Liste von uns. Hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber ich kann schon sehen und nachvollziehen, warum du den als Herbstmovie ausgewählt hast.
Ja, ich werde definitiv auch bald wieder gucken. Die Harry Potter-Filme gucke ich mir sowieso in den letzten Jahren immer regelmäßig mal wieder in der korrekten Reihenfolge hintereinander an und
Ja.
ja,
Das
fühle mich da immer sehr zurückversetzt.
nehme
Mag
ich
ich
mir
sehr
auch schon
gerne.
immer vor, aber habe ich echt noch nie gemacht. So, ich will ich
Nee,
mal machen. Auf jeden
ich auch
Fall,
nicht. Ich nehme es mir
also
auch oft vor im
ich habe
Winter
von
oder
dem
so.
Film auch gar nichts im Kopf, außer die sehr, sehr stabile Darstellung von einem meiner Lieblingsschauspieler Gary Oldman, der natürlich
Oh ja.
als Sirius Black hier brilliert, aber ja, muss sagen, für mich auf jeden Fall auch einer der besten Schauspieler, die wir so haben aktuell auf der Welt, ne?
Ja, Gary Oldman sehr, sehr stark. Auch David Thewlis hier nochmal als Remus Lupin ist auch eine meiner Lieblingsfiguren in der gesamten Harry Potter-Reihe. Ja, sehr cool. Glaube ich auch mein Lieblingsfilm der kompletten Reihe. Ich mag auch den sechsten sehr gerne, aber da ist das Buch nochmal deutlich besser als der Film. Von daher, ich glaube, das ist die gelungenste Verfilmung.
Ja, habe ich auch schon in Fankreisen oder so oder in Kritikerkreisen so gehört. Ja, gut, dann würde ich sagen, bin ich an der Reihe, oder? Habt ihr noch was zu sagen zu Harry Potter?
Ich nicht.
Nö, ich wäre soweit durch. Ich freue mich, den Film bald wieder zu gucken. Es gibt ja auch den Schauplatz der heulenden Hütte, der sei vielleicht nochmal erwähnt, der ist ja
Ach
auch
ja,
sehr
stimmt.
halloweenig, herbstlich. Also ich finde, der passt super in diese Jahreszeit.
Ja, schön. Alles klar. Dann komme ich mal zu meiner ersten Wahl für einen Herbstfilm, die in mehreren Hinsichten etwas aus der Reihe fällt. Nämlich zum einen ist es ein Film, den ich gar nicht wirklich gut finde, der tatsächlich eigentlich sogar eher schlecht ist,
Perfekt. Okay.
aber nichtsdestotrotz ist es interessant, weil ich finde, dass man den Film ja, also wenn man aus einer gewissen Perspektive den betrachtet, finde ich, kann man da sehr viel politische Erkenntnis über die politischen Lager oder die politische Haltung in den USA ziehen. Nämlich habe ich mir ausgesucht den Film, es funktioniert auch nur im Englischen, der Film heißt Legends of the Fall im Englischen von
Ah.
Edward Zwick mit Brad Pitt, Anthony Hopkins unter anderem in den Hauptrollen und ich glaube auch noch anderen bekannten Darstellern. Und im Deutschen, ist auch ein Film, den hätte ich auch nehmen können bei die schlechtesten deutschen Filmtitelübersetzungen. Im Deutschen heißt der Film nämlich Legenden der Leidenschaft, was wirklich eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt und ich auch gar nicht verstehe und gar nicht nachvollziehen kann. Außer, dass das jetzt vielleicht leidenschaftliche Personen sind, die da dargestellt werden. Aber nun ja, es geht darum, ja, einen ehemaligen hochrangigen US-Militär, das spielt so am Ende des Wilden Westens, so um 1900 herum, der sich als Farmer niedergelassen hat und Witwer ist und mit seinen drei Söhnen ja auf dem amerikanischen Land, also wirklich in so einer Wildwestlandschaft, wie man sich das vorstellt, ich weiß nicht, Montana oder wo auch immer, so weite, bisschen gebirgige, waldige Landschaften lebt. Und dann ist es irgendwie so, es ist auch schon ein bisschen her, dass ich den gesehen habe, aber es ist auch wirklich nur, die Handlung ist auch nur peripher eigentlich. Irgendwie einer der Söhne verlobt sich dann auch und dann bricht aber irgendwann, also dann wird erst so die Familie eingeführt, da die drei Söhne, die sind auch charakterlich sehr unterschiedlich. Also einer ist so ein bisschen schüchtern, der andere ist so ganz akkurat gestriegelt und so ganz strebsam und der von Brad Pitt gespielt wird, das ist so eigentlich ein Indianer. Also die haben auch so einen Vertrauten da in der Familie, der ein Indianer ist und Brad Pitt hat eben eher so indianische Eigenschaften und ist eben eher so, ja, so ein wilder, Charakter haben. Und dann bricht aber der Erste Weltkrieg aus und die Söhne werden eben, oder melden sich, glaube ich, sogar freiwillig, weil das natürlich aufrechte Patrioten sind, melden sich und ziehen in den Krieg und dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. So, das sage ich jetzt mal so. Und ja, der Film, ich gehe davon aus, ihr habt den beide nicht gesehen.
Doch.
Oh, du hast den gesehen. Krass. Ja, das ist ja nice, auf jeden Fall. Also der Film.
Ich hab den. Und,
ja.
Und ich habe ihn auf der Watchlist.
Okay.
Nice. Allein wegen des James Horner Soundtracks hat mich das sofort interessiert.
Oh, du hast recht, der James Horner Soundtrack, ja. Also der Film also
ich habe den Film erst, ganz kurz, ich habe den Film erst diesen Januar gesehen. Oh. Also erst vor 8 Monaten.
Interessant, ja.
Weil ich großer Fan von Brad Pitt bin, also einer meiner Lieblingsschauspieler, und ich wollte mal ein paar Filme von ihm nachholen, die ich noch nicht gesehen hatte.
Ja, ich habe den auch wegen Brad Pitt geguckt tatsächlich, ja, weil ich so dachte, weiß ich nicht, in der Filmografie nochmal so ein bisschen aufbauen. Aber, also der Film ist auf jeden Fall von der Machart, würde ich sagen, ganz gut. Er ist halt irgendwie aus Mitte der 90er, das sieht man ihm auch an. Aber, weiß ich nicht, das Schauspiel und so und der Soundtrack und so und die Kulissen, das ist auf jeden Fall alles ganz nice. Aber er ist auch tatsächlich sehr, sehr kitschig. Also wirklich sehr doll kitschig. Und es ist dann auch irgendwie alles ein bisschen, weiß ich nicht, war vorhersehbar in gewisser Weise und ein bisschen irgendwie, einfach nicht tiefgründig, also alles sehr seicht so. Und ich finde aber jetzt ist was, warum es eigentlich spannend ist, ist, dass da deutlich wird, es herrscht ja auf gewisser, also auf Seite der Republikaner in Amerika, so eine Meinung, das geht auch, glaube ich, vor allem auf Ronald Reagan, der da ein sehr bekanntes Zitat hat, zurück, herrscht so eine Meinung vor, dass so die Regierung in Amerika eigentlich so den kleinen Bürger irgendwie immer nur drangsaliert und so in die Freiheiten des alltäglichen Lebens eingreift und eigentlich so die Regierung und so Big Government und so die Demokraten das Problem sind der Amerikaner. Und ich finde, in diesem Film wird das extrem deutlich, weil ja tatsächlich der eine Sohn, jetzt Spoiler, schlägt dann eine Karriere ein, irgendwie im Repräsentantenhaus der USA. Und als das passiert ist, dann sagt er dem Vater das. Und der Vater ist halt auch so ein Kriegsveteran, also auch irgendwie mit dem Staat, hat eine History mit dem Staat so. Und als das kam, habe ich halt gedacht, oh krass, das ist ja richtig erstrebenswert jetzt, wenn so ein junger Sohn, wenn jetzt hier in einem deutschen Haushalt ich mir vorstellen würde, man kommt irgendwie zu den Eltern und sagt, ja, ich bin jetzt Bundestagsabgeordneter, wäre das ja eher eine positive, tolle Karriere. Und das war da wirklich dann so geframed, dass der Vater da wirklich extrem schockiert von war und den so quasi verstoßen hat. Und der auch daraufhin, der Sohn, eigentlich so der Schurke des Films wurde, so der Antagonist. So, weil das dann so war, die Politik, die sind so alle korrupt und so. Und wenn man so den kleinen Bürger in Ruhe lässt, dann ist das schon alles in Ordnung. Und das ist einfach eine sehr, sehr krasse Ideologie, die mir da in dem Film klar geworden ist. Oder die ich da wiedererkannt habe, die mir bekannt ist aus politischer Rhetorik aus Amerika.
Das ist sehr interessant. Also wie gesagt, ich habe den erst Anfang des Jahres gesehen. So krass ist mir das nicht aufgefallen, aber ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass es ein Film ist, der jetzt eher aus einem rechten Lager kommt oder eine Gesinnung eines rechten Lagers hat, wobei man ja sagen muss, ich meine, in Deutschland hat man so das Gefühl, dass man irgendwie rechte Gesinnung immer mit Ausländerhass oder so verbindet. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, klar.
Und das ist natürlich ja eigentlich auch Quatsch, gerade wenn man jetzt in andere Länder guckt. Natürlich sind auch in den USA eher die Republikaner ausländerfeindlicher als die Demokraten, würde ich schon sagen.
Ja.
Aber ich finde es interessant, wenn man Filme aus den USA sieht, die tatsächlich aus so einem rechten Lager kommen. Weil ich finde, das hast du in Deutschland überhaupt nicht. Und wenn dann sind die Filme halt so offen fremdenfeindlich, dass man die überhaupt nicht angucken kann. Oder sie sind deshalb subtil oder sind irgendwelche blöden Komödien, die, weiß ich nicht, sich dann darüber lustig machen oder so.
Ja, voll.
Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ja. Und aber in dem Film ist das aber so, ist so dieses Patriotische halt eigentlich so was Glorreiches und Erstrebenswertes. Aber das, ja. Also ich finde halt ganz krass, ist mir halt aufgefallen, diese Anti-Staats-Ressentiments, die da beschworen werden, so, dass eigentlich der Staat so, das ist, was, ja, was so die Freiheit der Bürger einschränkt. Und ganz krass noch ein Punkt, wo mir das aufgefallen ist, also zum einen bei dieser Sache, wenn der Sohn ins Abgeordnetenhaus geht, und dann sagt auch der Vater, die andere Sache, dieser Vater ist halt ein Veteran der Kriege gegen die Indianer, also hat ja auf der Seite im Auftrag der US-Regierung Indianer bekämpft und getötet und sagt aber dann irgendwann in so einer Szene, sagt so, ja, wir, die einzelnen Soldaten, wir wollten das eigentlich gar nicht und die Regierung, die Politiker haben uns da in so eine Falle gelockt und so getäuscht eigentlich und so gezwungen, so Grausamkeiten zu begehen. Und die sind auch alle korrupt und er als der einzelne Soldat, der ehemalige, wohnt ja auch zusammen mit einem Indianer so. Und da habe ich auch gedacht, Junge, das ist auch so absurd eigentlich wieder. Weiß ich nicht, so. Er ist so der Patriot und ist so ganz normal alles so. Aber das waren alles so, ja, so die gierigen Politiker, die eigentlich so den aufrechten Amerikaner gezwungen haben und so voll getäuscht haben, da so die Indianer zu bekämpfen. Das fand ich auch richtig crazy. Also fand ich voll den crazy Take einfach in dem Film.
Ja. Ja. Ja, sehr interessante Art, den Film zu lesen. Wie gesagt, ich habe den da, ist ja noch nicht so lange her, dass ich den geguckt habe. Und ich weiß echt nicht mehr so viel. Also ich kann mich noch so an ein paar Szenen erinnern. Aber ich fand den Film doch schon insgesamt einigermaßen vergessenswert. Ja, Brad Pitt sieht natürlich sehr gut aus im Film. Das muss man ja so sagen.
Das stimmt, ja.
Anthony Hopkins ist natürlich auch ein grandioser Schauspieler, aber ansonsten, interessanter Pick für mich. Ich fand den okay irgendwie, den Film. Ich fand den jetzt nicht super schlecht.
Nein, ich fand den
auch, der hatte auf jeden Fall schöne Naturaufnahmen, ne?
Genau.
Schöne Landschaftsaufnahmen.
Und vor diesem Hintergrund kann ich den auch noch mal mehr als Herbstfilm rechtfertigen, jetzt nicht nur des Titels wegen, sondern auch also weil sich schon auch so eine herbstliche Atmosphäre da reinlesen lässt, das finde ich schon auch, ja.
Aber sehr interessanter politischer Diskurs, auch muss ich sagen, weil doch so gegen Regierung zu sein, ist ja doch bei uns zu Lande irgendwie eher etwas, was man dann doch, also gegen ein System, was eine Regierung hat, oder gegen den Eingriff von der Regierung irgendwie eher was Linken zugeordnet wird.
Ja, aber es ist wirklich, in den USA ist das voll das große Ding, diese Haltung zu sagen, die Regierung ist das Problem für den einzelnen Bürger, so. Und das geht richtig krass so auf Ronald Reagan zurück. Das ist richtig krass so in republikanischen oder konservativen Kreisen in den USA. Ich bin mir auch sicher, dass mir Wolfgang M. Schmidt recht geben würde bei meiner Lesart des Films.
Na gut, wir werden es ja dann hören, wenn er sich meldet.
Ja, Wolfgang, auf jeden Fall. Also da habe ich wirklich das eine gute Intuition, dass ich einen guten Take habe, auf jeden Fall. Wolfgang, melde dich an der Stelle. Schreib uns einfach. Ja. Aber das ist meine erste Herbstfilm-Pick.
Legendär. Ja, perfekt. Ja, das war's dann auch mit Lichtfellhaus, dem Polit-Podcast. Ja, wir hoffen, dass ihr dann nächste Woche auch wieder dabei seid.
Nächste Woche reden wir dann über Sarah Wagenknecht und ihre Abspaltungsambitionen von der Linkspartei. Macht's gut.
Aber ich finde das mal sehr interessant. Vielleicht können wir auch mal über den Regisseur S. Craig Sala sprechen, weil der ist meiner Ansicht nach auch ein rechter US-amerikanischer Regisseur, der aber trotzdem keine schlechten Filme macht. Aber man sieht auf jeden Fall, dass sie rechtsgesinnt sind.
Ja, ey, ich muss echt sagen, da muss ich mich erstmal einlesen. Ich finde, also es ist klar, dass oft Regisseure auch so ein bisschen ihre Ansichten natürlich mit den Filmen verarbeiten, so, aber ja, ich habe da noch nie so das Augenmerk drauf gelegt, politische Tendenzen aus Filmen rauszulesen. Aber spannende Sehart auf jeden Fall.
Okay, dann gehen wir mal wieder ins Unpolitische über. Oder Moritz, was ist denn dein nächster Pick?
Es ist auf jeden Fall nicht ganz unpolitisches Thema, aber eigentlich geht es mehr um Gesellschaften und wie sie zusammenleben. Ich habe mich für einen Film entschieden, den wir zwar hier schon mal besprochen haben, aber in einer Folge, die so lange her ist, dass ich die Hoffnung habe, dass ja auch nochmal Leute zuhören, die damals noch nicht dabei waren. Und zwar geht es um einen Film mit Mads Mikkelsen, und zwar Die Jagd. Ja, den haben wir schon mal besprochen, gebe ich zu. Aber die, also zum Teil die eindrucksvollsten Szenen dieses Films finden ja im Wald statt. Und in den dänischen Wäldern, die im Herbst wirklich besonders schön, aber auch kalt wirken. Und ja, ein Film, den ich letztens noch mal extra noch mal geschaut habe, um meinen guten Eindruck von dem ersten Mal gucken noch mal zu, nee, vom ersten beiden Mal gucken noch mal zu bestätigen. Und immer wenn ich den Film sehe, bin ich jedes Mal wieder, ja, beeindruckt, wie mutig sozusagen die Handlung erzählt wird, wie tabulos und wie überragend die Darsteller sind. Genau, bei Jagd geht es um den jungen Erzieher Lukas, gespielt von dem fantastischen Mads Mikkelsen, wirklich ein Mann, ein Schauspieler, den ich ja gar nicht groß genug loben kann in seinen Performances. Letztens habe ich nochmal wieder mir Casino Royale angeschaut und wie gesagt, was der, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu sehr im Fanboot, aber was der Mann für eine Ausstrahlung hat, einfach unglaublich. Natürlich sind jetzt seine Rolle in der Jagd und James Bond auch grundverschieden, kann man nicht ganz vergleichen, aber genau. So, die Handlung. Ein junger oder mittelalter Erzieher lebt in einem Dorf in Dänemark und wird des sexuellen Übergriffs auf ein Mädchen in seinem Kindergarten beschuldigt. So. Und deswegen kommt es im Laufe des Films zu einer Hetzjagd in diesem Dorf, deswegen auch der Name, die Jagd, der sich Lukas eben ausgesetzt sieht und versucht damit umzugehen. Ne? Also am Anfang geht es mit Tuscheleien und Lästereien los, aber recht schnell hat es Einfluss auf sein komplettes Leben, ne? Sei es seine sozialen Kontakte, seine Freunde, auch seine romantischen Erlebnisse werden dadurch beeinflusst. Also es gibt eine kleine Romanze im Film, die darunter auch leidet. Und im Grunde ist er irgendwann relativ alleine. Nur sein Sohn hält sozusagen noch zu ihm. Und ja, eine wirklich total spannende Idee des Films, finde ich. Auch weil lange Zeit, ich sag mal, nicht wirklich aufgeklärt wird, war es oder war es nicht, meiner Meinung nach. So kann man den Film zumindest sehen. Und ja, die Bilder sind toll, schauspielerische Leistung ist überragend. Thomas Vinterberg ist ja mittlerweile auch ein wirklich renommierter Regisseur und der Film hat es auch geschafft, international einigermaßen ja, erfolgreich ist vielleicht übertrieben, aber wurde für einen Golden Globe nominiert und hat auch, wie gesagt, wie sagt man, seine guten Rezensionen erhalten und ist mittlerweile immer noch ein, ja, beliebter Geheimtipp, den ich wirklich jedem mal empfehlen würde. Auch hier gibt es ja wieder einen sozusagen Hintergrund. Auch da geht es ja um einen Pädagogen, wie auch schon im ersten Film. Und ja, ich glaube, dann hittet der Film nochmal ganz anders, wenn man aus so einem Hintergrund das Ganze betrachtet. Ja.
Ja. Ja, bockstarke Auswahl, finde ich. Also wir haben ja da schon ausführlich drüber gesprochen in unserer ersten Länderfolge von Lichtspiel aus. Aber ja, ich finde, das ist auch wirklich ein Film, der ist so stark, den kann man auch mal alle paar Jahre rewatchen,
Ja.
finde ich, oder mit Leuten schauen, die den noch nicht gesehen haben, weil es auch wirklich einfach ja, so ein sensibles Thema ist, sage ich mal, was halt auch unter die Haut geht und einen ja auch,
Ja.
ja, als Zuschauer mitreißt, da dieser Verdacht, der da im Raum steht. Ja, sehr krass. Und natürlich, wie du sagst, mit den stimmungsvollen dänischen Landschaften da auch ein absolut angemessener Herbstfilm, der einen ja
Und muss
irgendwie
man, ja.
so ein bisschen kalt und betrübt auch irgendwie zurücklässt, finde ich, ne?
Genau. Das ist so eher so diese etwas traurige oder melancholische Seite des Herbstes, die kalte Seite, es wird kälter und ja, eben, klar haben wir schon drüber gesprochen, aber ich finde, man entdeckt jedes Mal auch wieder ein bisschen neue Facetten des Films, die wirklich einfach, ja, wie gesagt, unter die Haut gehen und nachhalten, auch in einem nachhallen. Und ja, gerade dieses Motiv der Jagd, die er halt im Wald selber auch durchführt, die dann sozusagen eben gleichgesetzt wird mit der Jagd, die auf ihn stattfindet, aber auf eine andere Art und Weise. Er wird ja zumindest am Anfang ja nicht körperlich gejagt, wobei er später auch natürlich auch körperlichen Angriffen ausgesetzt ist, aber ja, es ist einfach eine schöne Verbildlichung und so eine schöne, wie sagt man, Allegorie ist, glaube ich, das Wort, was ich suche. Also diese Verbindung von der Jagd eben als Jagd, die man kennt, die Tiere jagt, dann aber zu ihm und wie das am Ende nochmal alles zusammengeführt wird, dass er dann quasi zum Gejagten wird, auch eben noch in Konflikt, in Verbindung mit diesen Landschaftsaufnahmen und dieser Atmosphäre des Dorfes, ja. einfach überragend. Und auch wenn der Film über einen längeren Zeitraum spielt, ne, auch natürlich auch im Winter und so, ist es auch ein Film, der eher in den kalten Jahreszeiten eben stattfindet. Und für mich sind eben gerade diese Aufnahmen von Lukas im Wald, im herbstlichen Wald, mit dem Wild auch wenn es nicht viele Szenen sind, aber die hallen für mich so nach und sind so eindrucksvoll geschnitten und geschossen, dass sie für mich auf jeden Fall mit dem Herbst super in Verbindung gebracht werden können und auf jeden Fall nochmal die klare Empfehlung von mir. Auch wenn ich hoffe, den schon viele nachgeholt haben. Aber wie gesagt, den Film kann ich gar nicht oft genug empfehlen. Ein wirkliches Meisterwerk und für mich auch einer meiner besten Filme, die ich überhaupt gesehen habe bisher, glaube ich. Ja.
Ja, sehr gute Wahl. Ich habe auch überlegt, zeitweise den Film mehr zu wählen für diese Liste, weil ja tatsächlich der doch so eine herbstliche Stimmung hat, eben auch sehr, sehr kühl
ja.
irgendwo ist. Wird ja sich sehr unterkühlt, weil man doch sehr emotional ja, mitgenommen wird. Aber auch durch diese raue Landschaft, die man dann teilweise sieht, in den dänischen Wäldern, finde ich das schon ein sehr, sehr guter Pick. Ich finde generell, Filme aus Skandinavien sind gute Herbstfilme.
Auf jeden Fall.
Irgendwie aber, ist da immer
Herbst. Die haben ja auch Erfahrung damit, genau eben. Das sind ja die Herbstexperten.
Ja. Aber es ist wirklich kein Film, den man cozy an einem Feel-Good-Tag gucken sollte. Das muss man ganz klar sagen.
Da hast du jetzt schön die andere Seite des Herbstes aufgezeigt. Ja, das stimmt.
Danke, danke.
Ja. Ja, sehr stark. Okay. Auch ein politischer Film natürlich. Kann man auch lange sich drüber unterhalten. Ich glaube, der ist auch weiterhin sehr relevant. Auch oder noch relevanter vielleicht sogar in der heutigen Zeit als vor 10 Jahren, als er rauskam.
Ja.
Ja, sicherlich.
Ja, auf jeden Fall.
Okay. Gut, dann soll ich mal weitermachen mit meinem zweiten Pick.
Gerne. Bitte.
Für den Herbst. Gut. Ja, ich habe auch weiter überlegt, was man da noch so nehmen könnte. Und ich habe mich dann aber doch dafür entschieden, weiter bei beim Cozy-Theme zu bleiben, aber trotzdem was zu nehmen, was auch eben diese herbstliche Stimmung hat. Und da bin ich direkt gelandet bei einem Regisseur, der für mich so ein bisschen sehr Hit or Miss ist. Also es gibt Filme von ihm, da würde ich sagen, boah, es sind schon wirklich schlechte Filme. Ein Film in particular ist einer der schlechtesten Filme für mich, die ich je gesehen habe, die er gemacht hat. Aber er hat auch herausragende Filme gemacht und er ist einer der bekanntesten Regisseure, glaube ich, überhaupt, weil er seinen Stil auch so gut in seinen Filmen unterbringt. Und das ist Tim Burton. Und ich finde, Tim Burtons Filme passen auch super in den Herbst, weil er eben immer so ein bisschen Offbeat sind, immer so ein bisschen Halloween-themed auch und deswegen passen die einfach sehr, sehr gut. Ob es jetzt sein Batman-Film ist, der finde ich auch, oder seine beiden Batman-Filme, die finde ich auch gut in den Herbst passen, oder sowas wie Beetlejuice oder Sleepy Hollow, der sicherlich auch als ja, Grusel-Horrorfilm für Halloween eine gute Wahl gewesen wäre. Aber ich habe mich jetzt doch entschieden für A Corpse Bride, ein Stop-Motion-Animationsfilm von Tim Burton, der für mich eine sehr, sehr, sehr tolle Atmosphäre hat, eine sehr herbstliche Atmosphäre, weil überall eben auch so ja, kahle Wälder sind, weil diese Halloween-Stimmung gut rüberkommt. Und es geht um einen jungen Mann, der heiraten soll. Und er ist eigentlich ja nicht so wirklich überzeugt von diesem Gedanken, aber es spielt im viktorianischen Zeitalter. Man kann es sich noch nicht so richtig aussuchen, wie man da jetzt heiratet, das ist dann doch eher schon von der Familie vorherbestimmt. Und er trifft dann aber seine zukünftige Frau und ist doch ganz angetan von ihr. Sie mögen sich eigentlich auf Anhieb, aber er ist halt so ein bisschen Tölpel, er ist sehr clumsy unterwegs und versucht dann eben nochmal vor der Hochzeit zu üben und geht also in den Wald und versucht praktisch, ja, dort seine, seine Rede und alles vorzubereiten und eben auch den Ring anzustecken und nimmt dann etwas, wo er denkt, dass es ein Ast ist. Aber nein, es ist kein Ast. Es ist die Hand einer Leiche, die dort liegt, und er steckt ihr den Finger auf und fragt eben, willst du mich heiraten? Und die Leiche wacht zum Leben und sagt ja. Und damit wird er hineingezogen in das Totenreich und muss da jetzt wieder raus. Das ist die Handlung von Corpse Bride.
Mhm. Aus welchem Jahr ist der Film?
2005.
Krass.
Ich denke, auch ein recht populärer Film, oder? Habt ihr den gesehen?
Ich habe den nicht gesehen, nee, aber ich kenne den auf jeden Fall, ja. Also ich bin mir bewusst, welcher Film das ist.
Okay. Ja, ist bei mir genauso.
Okay. Ja, aber interessant. Wolltest du noch was sagen, oder?
Ja, ich finde okay, den ja. extrem schön, den Film. Der hat wirklich sehr tolle Szenen, der hat sehr schöne Figuren, ganz, ganz, ganz tolle Stop-Motion-Animationen, wirklich, obwohl er jetzt schon 18 Jahre alt ist, finde ich einer der schönsten visuellen Animationsfilme überhaupt. Grandios gemacht, sehr, sehr gut, auch ja, vom Optischen, auch von den ja, ganzen Figuren, die der gewählt hat, von dem Detailreichtum. Ist auf jeden Fall ein Film, den man sich mal ansehen sollte. Hat auch einen sehr, sehr, sehr schönen Soundtrack.
Ja, und einen richtig süßen kleinen Knochenhund, ne?
Und einen tollen Knochenhund, ja. Der das kommt auch drin vor.
Den kenne sogar ich.
Nice.
Ja.
Ja, krass. Genau. Also, ja, oder?
Ja, sag.
Ich finde, Tim Burton ist ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, die Werke von Tim Burton muss man so lieben oder hassen. Da gibt es so wenig dazwischen auf jeden Fall. Ich kenne, also weil er ja diese sehr eigene Ästhetik hat, sage ich mal, ich kenne jetzt vieles von ihm nicht. Also ich habe Sweeney Todd gesehen, diesen Musical-Film mit Johnny Depp.
Mhm.
Und ich glaube auch schon ein paar andere auch noch. Aber ich bin jetzt nicht kein großer Tim Burton-Fan. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir schon vorstellen, dass ich noch mal dem eine Chance geben würde. Und die Animations- oder Stop-Motion-Filme sind ja dann auch nochmal, denke ich, ein bisschen anders als die Live-Action-Filme so. Also interessant, ja. Kann ich mir mal im Hinterkopf behalten.
Ja, der Stil passt dir sehr gut. Ist natürlich irgendwo ähnlich auch mit sowas wie Coraline oder A Nightmare Before Christmas.
Mhm.
Kann man so in einer Riege, würde ich sagen, nennen. Die beiden sind ja nicht von Tim Burton gemacht, sondern von einem anderen Regisseur, aber Tim Burton hat da auch mitgearbeitet und sich da dementsprechend einiges abgeguckt. Auch den Film hier hat er nicht alleine gemacht. Aber ich, für mich eine Empfehlung, für mich der zweitbeste Tim Burton-Film tatsächlich nach Big Fish. Und für mich ist Tim Burton, ja, wie gesagt, eher so Hit or Miss, als dass ich jetzt sagen würde, entweder man mag alles von dem oder man mag gar nichts.
Ja, okay.
Ich finde zum Beispiel seinen Planet der Affen-Film, finde ich, ist einer der schlechtesten Filme aller Zeiten.
Ach ja, den hat er auch gemacht, ne? Stimmt, ja.
Den hat er auch gemacht. Aber wie gesagt, er hat auch einige tolle Filme gemacht. Und Corpse Bride gehört zu den besten. Schaut ihn euch gerne mal jetzt auch zur herbstlichen Zeit an.
Ja, das werde ich, glaube ich, machen. Danke dir.
Vielen Dank.
So, der nächste Film ist Stromberg, der Film. Auch ein toller Herbstfilm.
Ha, ha, ha. Ja. Ja. Alles klar, ne? Dann würde ich sagen,
Kai, macht's gut.
Schön, dass er wieder dabei wart, ne? Nein, ich mach mal.
Wegen Christoph Maria Herbst, ne?
Oh Gott.
Für die es nicht gecheckt haben.
Ach du Scheiße.
Jo.
Ja, machen wir auch. Okay. Machen wir jetzt zu für dieses Mal. Nein, Spaß.
Jetzt habe ich die Stimmung kaputt gemacht. Ja, tut mir leid. Aber ich musste diesen Witz unbedingt unterbringen. Ich habe mir den heute Mittag ausgedacht und dachte, irgendwann musst du den mal raus. Ja. Ich habe es jetzt einfach gemacht. Ich dachte, komm, was soll's, egal.
Na, jetzt müssen wir noch in der Post-Production ganz ans Ende schneiden eigentlich.
Nee, das bleibt.
Ja, aber mach doch ganz ans Ende.
Das bleibt drin hier.
Okay, das aber. Bleibt,
ja. Okay.
Ja, gut.
Wir gucken. So, weiter geht's.
Ja.
Kai,
Ich mach mal den Abschluss. Es ist, finde ich, jetzt ganz interessant. Es hat sich ja jetzt schon so ein bisschen herauskristallisiert, dass wir alle so einen vielleicht eher gemütlicheren Film hatten und einen, der eher so in diese unbehagliche Zeit aufgrund des Wetters im Herbst so abzielt oder ein bisschen vielleicht spannender und einfach unbehaglicher ist. Und wir haben ja schon vorhin gesagt, dass es auch die Nähe zu Halloween sich anbietet. Und in diese Richtung geht auch mein zweiter Herbstfilm. Dieses Mal ein Film, den ich sehr, sehr gut finde. Eigentlich auch so einer meiner liebsten Filme aus dem Genre und auch einer meiner liebsten Filme des Regisseurs. Es geht nämlich um Zodiac aus 2007 von David Fincher. Oh. Genau, kein Horrorfilm, aber trotzdem ein sehr spannender Thriller, in dem es eben um die Morde des Zodiac-Killers, die sich real ereignet haben in Kalifornien der späten 60er, geht und die auch bis heute ungelöst sind, ja, und eben eine lange, ja, Polizeiermittlung nach sich gezogen haben und aufgrund der Briefe, die der Mörder verfasst hat und an die Presse geschickt hat, eben sehr berüchtigt und bekannt sind international auch heute noch, sage ich mal. Und der Film folgt eben unterschiedlichen Protagonisten. Da gibt es einmal einen Journalisten bei einer großen Zeitung in San Francisco, gespielt von Jake Gyllenhaal, der so ein bisschen der Hauptprotagonist ist, würde ich sagen. Genau, Robert Graysmith heißt er, gerade nochmal nachgelesen. Und verfolgt so ein bisschen seine Obsession, sage ich mal, mit dem Zodiac-Killer. Und dann gibt es noch einen Polizisten, gespielt von Mark Ruffalo, dem da auch gefolgt wird. Und auch ansonsten ist der Film ja durch die Bank weg mit Stars besetzt. Also Robert Downey Jr. spielt zum Beispiel auch noch eine Rolle. Und ich liebe den Film sehr, weil ich ihn einfach wahnsinnig spannend finde. Also natürlich dieses reale Mysterium, was dahinter steht, spielt natürlich eine Rolle. Aber es ist auch wirklich einfach die Machart. Also es gibt ja auch wirklich True-Crime-Filme mit realen Fällen, die wirklich sehr, sehr kacke sind oder sehr underwhelming sind so. Und hier ist aber wirklich, ja, David Fincher at his best, sage ich mal. Diese 1000 Fährten, denen dann nachgegangen wird, die Beunruhigung, die sich da in der Bevölkerung breit macht, ist einfach wahnsinnig gut inszeniert. Und auch, wie sich dann über die Jahrzehnte, also der Film umfasst einen sehr langen Zeitraum, wie sich das so abnutzt über die Jahrzehnte und aber die Leute davon auch irgendwie belastet sind in ihrem privaten Leben, die mit dem Fall befasst sind, wird da einfach wahnsinnig toll dargestellt. Und es gibt wirklich so 2, 3 Szenen, die wirklich, weiß ich nicht, in der ganzen Filmliste, die ich gesehen habe, total outstanding sind für mich und an Spannung kaum zu überbieten sind. Und dementsprechend natürlich mit dem langen Zeitraum ist es jetzt nicht nur im Herbst, sondern es gibt natürlich da auch irgendwie Sommerszenarien und so. Aber eine der sehr spannenden Szenen spielt zum Beispiel in starkem Regen und es spielt auch viel im Dunkeln und in der Nacht. Und so mit den kürzer werdenden Tagen, sage ich mal, kann ich das schon in Verbindung mit dem Herbst sehen. Und ja, dieses Unbehagen und so, das ist einfach ein Film, ja, wo man sich auf der Couch irgendwie es gemütlich macht, irgendwie den zu zweit oder zu dritt guckt und da einfach in den Bann gezogen wird des Films. Grandios. Und auch einer der Filme mit einem der besten Einsätze von CGI, finde ich, weil nämlich ganz wenig da nur auf Location gedreht wurde, also ganz viel vor Greenscreen, es aber gar nicht auffällt und alles wahnsinnig authentisch und ja, gut atmosphärisch dargestellt wird, wie eine Reise in die Vergangenheit so. Und ich war mir ganz lange gar nicht im Klaren, dass da mit so viel CGI gearbeitet wurde. Also sehr, sehr gelungen im Grunde genommen. Ja, das ist meine Wahl für meinen zweiten Herbstfilm. Absolute Empfehlung.
Ja, sehr starke Wahl. Maurus, hast du den Film mittlerweile gesehen?
Ach, den habe ich schon vor, ich glaube, 2 Jahren oder so geguckt.
Okay.
Wirklich toll, aber hätte ich jetzt mit Herbst gar nicht verbunden, glaube ich.
Ja, für mich ist das so mit der Stimmung des Films einfach irgendwie ein Herbstfilm.
Nein, ich verstehe es schon, aber ja, also kann man gar nichts hinzufügen. Toller Film.
Nee, jetzt nicht so spezifisch, aber auch so vor dieser gruseligeren Perspektive ein bisschen. Es ist aber nicht Horror so, aber finde ich, kann man den auch schon so um Halloween sich ganz gut geben, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, ich finde auch, dass der ganz gut in die Jahreszeit passt. Das ist auf jeden Fall ein Film, den man sich im Dunkeln angucken kann. Der Herbst ist ja auch diese unheimliche Jahreszeit und ich finde auch aktuell, dadurch, dass ja True Crime irgendwie sehr, ja, vielleicht mittlerweile schon fast ein bisschen zu viel runtergenudelt wurde, finde ich, ist der Film immer noch fast ein bisschen zu unbekannt, weil es gibt eigentlich keinen Film, der auf einem wahren Verbrechen beruht, der tatsächlich so gut ist. Finde ich vielleicht noch der südkoreanische Pendant Memories of Murder, den finde ich auch noch grandios.
Stimmt, ja.
Aber
man auch gut nehmen können als Herbstfilm.
Ja, der spielt natürlich auch irgendwie zu allen Jahreszeiten mal. Aber auch da gibt es natürlich auch viel Regen. Und das Wetter spielt natürlich da auch so eine große Rolle.
Haben wir den nicht auch schon im Podcast behandelt eigentlich? Jetzt mal gerade.
Den haben wir, glaube ich, bei der Länderreise Südkorea behandelt.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das klingelt doch. Ja, also nochmal Callback auf die Folge. Wenn ihr nicht Bescheid wisst, hört sie euch an. Da reden wir nochmal detaillierter über Memories of Murder.
Ja, stimmt. Hätte man Zodiac so 10 Jahre später gebracht, dann wäre schön eine passende Zeit gekommen.
Ja, fast so ein bisschen Vorreiter, aber kann man sich heutzutage immer noch angucken, sieht sehr, sehr gut aus, ist immer noch sehr spannend, ist natürlich ziemlich lang auch der Film, nimmt sich auch eine gewisse Zeit.
Finde ich aber völlig zu Recht auch, finde ich ja, da völlig gerechtfertigt da, dass er so lange ist.
So lange kann ich auch eine halbe Stunde, mich hätte auch für ein bisschen kürzer sein können, aber...
Ja, ich finde, das ist aber da wirklich total gewinnbringend vor dem Hintergrund der Story und wieso die Stimmung des Films ist. Also da würde ich wirklich sagen, das ist wichtig, dass der auch so lang ist.
Ja, finde ich auch. Es gibt ja auch viele Figuren, die hier erzählt werden. Wenn man kürzer gemacht hätte, hätte man vielleicht noch auf eine Figur irgendwie verzichten müssen. Aber die sind doch alle, finde ich, auch ganz, ganz gut geschrieben, ganz gut erzählt. Und mit den Computereffekten bei David Fincher ist ja sowieso krass. Also ich hatte das auch mal bei Fight Club, einem anderen Fincher-Film, mal gesehen, wie viel da tatsächlich mit Computereffekten gemacht ist. Ich finde, so diesen digitalen Look zu erzeugen, das schaffen auch wenige Regisseure so gut wie David Fincher. Und ich habe auch das Gefühl, im True-Crime-Genre versuchen das auch häufiger andere Filme mal zu imitieren. Zum Beispiel diese Dharma-Serie jetzt bei Netflix, ohne die groß gesehen zu haben. Aber was ich davon gesehen habe, finde ich, sieht sehr ähnlich aus, so wie Zodiac und auch diesen Film über, den wir auch mal gesehen haben mit Zac Efron.
Ja, diesen Ted Bundy-Film, der war ja auch wirklich nicht so gut, ne? Das stimmt. Ja, das meine ich auch mit. Es gibt viele Filme, die auch True Crime sind, die wirklich echt nicht so gut sind. Wenn wir aber irgendwann mal ein Special machen. Versuchen immer
sehr, so diese Atmosphäre aufzubauen.
Das stimmt. Chris, wenn wir irgendwann mal ein Special machen, dann releasen wir die Ted Bundy-Folge, oder? Haben wir ja auch eine Podcast-Folge drüber aufgenommen.
Im guten alten ehemaligen Podcast Bodenlose Frechheit.
Genau, irgendwann als Jubiläum. Kriegt ihr das alles?
Aber krass eigentlich, dass ihr den so genannt habt, weil jetzt ist Bodenlos ja voll das Trendwort. Damals war das noch lustig, so heute ist es einfach normaler Sprachgebrauch.
Da waren wir wieder Vorreiter.
Wir waren auch da Vorreiter.
Bodenlos, alles genau. Klar.
Ja, sind wir auch am Ende unserer kleinen Herbstfolge. Ja, absolut. Ja. Ich denke, wir konnten alle schöne, unterschiedliche Filme empfehlen oder auch nicht empfehlen.
Ja, und keine Doppelung. Und
keine Doppelung, ohne Absprache, stark. Ja, sucht euch noch was aus.
Ich wollte gerade noch mal einen kleinen Service anbieten. Und zwar habe ich herausgesucht, wo es die Filme zu streamen gibt, die wir hier genannt haben.
Oh ja, kann
Der Club der Toten Dichter ist aktuell bei Disney Plus in der Flat. Legends of the Fall gibt es bei Netflix, Legenden der Leidenschaft. Die Jagd ist bei Prime Video. Corpse Bride ist auch bei Prime Video. Zodiac ist wieder bei Netflix. Und Harry Potter gibt es aktuell nur zum Leihen für 3,99 € bei Amazon, Apple TV, Google und so weiter.
Letztens gab es ja noch irgendwann Disney, glaube ich. Naja.
Haben sie wieder runtergenommen.
Ändern sie ja immer wieder, ne? Ja, war wohl nicht so beliebt wahrscheinlich, ne?
Ja, aber interessant. Also danke auf jeden Fall nochmal fürs Nachschauen.
Genau. Danke, Chris. Und auch danke fürs Reinhören. Und dann hoffen wir, dass ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Lichtspielhaus.